Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, von meiner Seite her auch herzlich willkommen hier im Hause Gottes, der Gemeinde des lebendigen Gottes. Schön, dass wir versammelt sind. Der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also geht davon aus, der Herr Jesus ist mitten unter uns und hat Gemeinschaft mit uns, seinen Brüdern, mit seinem Leib, der Leib des Christus. Du bist ja ein Glied am Leib des Christus und gemeinsam wollen wir den Vater ehren, loben und preisen. Klickst du mal rein, bitte, Amalia? Dankeschön. So, vielen Dank. Heute haben wir den Teil 2 von dem biblischen Weg zur Bekehrung und Wiedergeburt. Und da geht es um ganz, ganz wichtige Grundlagen im Wort Gottes, weil es geht darum, wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich erkennen, ob ich gerettet bin? Wie kann ich erkennen, ob ich in die ewige Verdammnis gehe oder in die ewige Herrlichkeit? Wie kann ich erkennen, ob ich wirklich den Heiligen Geist empfangen habe? Wie kann ich erkennen, dass ich ein Kind Gottes bin und gerettet bin und nicht verloren werde? Weil das ist ganz wichtig, Geschwister, dass wir uns bewusst machen, wenn wir Gott nur beurteilen aus unserer heutigen Zeit, der Zeit des Gemeindezeitalters, dieser Heilszeit der Gemeinde, dieser Heilszeit der Gnade Gottes. Und viele Menschen fragen, wo ist Gott? Warum lässt er das alles zu, dieses ganze Leid und alles? Weil Gott, und das wissen wir aus dem Wort Gottes, seinen Zorn zurückhält. Gott hält seinen Zorn zurück. Gott wird erzürnt von den Menschen, die gottlos leben, von den Flüchen, die jeden Tag aufsteigen zum Himmel, von den bösen Taten der Menschen und was der Mensch den Menschen antut, ist grausam. Und aus dem Grunde, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir, bevor wir in diesen zweiten Teil einsteigen, verstehen, worum geht es eigentlich? Dass wir Gott erkennen. Wir erkennen Gott nicht, wenn wir ihn nur aus seiner Gnade bewerten und beurteilen. Aus der Heilszeit der Gnade heute. Wir müssen Gott kennenlernen, indem wir zurückschauen und nach vorne schauen. Bevor die Gemeinde existiert hat, war kein Zeitalter der Gnade. Wenn die Gemeinde in den Himmel entrückt ist, ist es vorbei mit dem Zeitalter der Gnade. Dann schüttet Gott seinen Zorn aus vom Himmel her. Das ist zukünftig, liest du in der Offenbarung, ab Kapitel 6. Aber jetzt lassen Sie mal ganz kurz eine Szene aufblitzen aus der Vergangenheit, die schon passiert ist, wo jeder nachprüfen kann, auch in der Weltgeschichte. Und damit wir Gott erkennen, wer ist Gott, nicht nur in seiner Liebe und Gnade, wie wir ihn heute verehren und erleben, sondern in seiner Gerechtigkeit. Und Gott muss die Sünde bestrafen. Er kann nicht anders, weil er die Gerechtigkeit ist. Und da lesen wir, und wenn du in 10 Minuten Gott kennenlernen möchtest von seiner gerechten Seite, nicht nur von seiner Seite der Gnade und der Liebe, dann lies einfach Zephania. Zephania bist in 10 Minuten durch, 3 Kapitel, und dann kennst du Gott in seiner Gerechtigkeit. Und ich möchte nur eine Szene lesen, damit wir verstehen, worum es uns geht bei dieser Botschaft. Der große Tag des Herrn, Zephania, Kapitel 1, Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarschalls. Es ist immer geblasen worden, wenn die feindlichen Armeen angerückt sind und haben alle abgeschlachtet. Und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tag des Zornes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden, denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Vater, wir wollen beten, um den Ernst dieser Lage zu erkennen. Und wir erkennen ja, Vater, wie Satan alle seine Protagonisten in Position bringt, wie sich alles entwickelt gemäß deiner Prophezeiung, wie es sein wird in der Zukunft. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns hilfst, heute diese Botschaft zu verstehen, zu begreifen, worum es geht bei diesem wichtigen Schritt der Erlösung, der Errettung, dass wir zu dir in die ewige Herrlichkeit gehen dürfen und nicht in die ewige Verdammnis gehen müssen und diesen Tag des Herrn, diesen Tag deines Zorns erleben zu müssen. Gib uns Weisheit, hilf mir, Vater, das so zu vermitteln, dass alle, die es hören, verstehen und im Herzen aufnehmen. Amen. Amen. Ihr lieben Geschwister, ich möchte euch nicht erschrecken. Es geht nur darum, die Ernsthaftigkeit unserer Erlösung zu verstehen. So, die Situation. Wie ist die Situation? So viele unterschiedlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften es gibt. So viele unterschiedliche Meinungen, Irrtümer und falsche Lehren bezüglich der Bekehrung und Wiedergeburt gibt es. Jeder hat seine eigene Heilslehre entwickelt, seinen eigenen Gott sich geschnitzt und hat seinen eigenen Weg. Ja, bloß die Menschen nicht aufregen, ja, immer ja, nicht die ganze Wahrheit sagen, nur das, was den Menschen gefällt, sonst kommen die nicht mehr und so weiter. Aber das ist grausam. Wir müssen den Menschen die Wahrheit sagen. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er die Wahrheit nicht wert ist. Wenn du jemanden belügst, dann nimmst du ihm seinen Wert, dann ist er dir die Wahrheit nicht wert. Aber wir sind Gott die Wahrheit wert. Und darum wollen wir es verkündigen. Deshalb wollen wir heute fortfahren und Gottes Wort zu diesem ernsten Thema weiter studieren, um die Wahrheit zu erkennen, die darüber entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und ob wir diesen Tag erleben, weil dieser Tag, der ist zukünftig. Das ist eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Die Gliederung, deshalb wollen wir heute Gottes Wort zu diesem ernsten Thema studieren. Das haben wir schon gerade gesagt. Die Gliederung ist wie folgt. Teil 1 war letzte Woche, 26. Januar 25, eine kurze Einleitung. Und dann haben wir die 7 Wegweiser zur Selbsterkenntnis des verlorenen Sünders kennengelernt. Und Teil 2 heute, da wollen wir die 8 Irrtümer zur Bekehrung und Wiedergeburt im Gegensatz zur biblischen Wahrheit erkennen. Es gibt viel mehr als 8 Irrtümer, wie der Mensch erlöst und errettet wird von der Finsternis und von der Verdammnis, aber wir haben mal die 8 wichtigsten zusammengefasst. Und schließlich dann final die 7 Schritte zur biblischen Bekehrung und Wiedergeburt. Und wir möchten es so machen, dass wir in jedem Fall, möchte ich dann vielleicht heute Nachmittag oder morgen, den Link in der WhatsApp-Gruppe posten, sodass jeder jederzeit Zugriff hat auf diese Themen und auch weitergeben kann im Netzwerk, an die Familie, an die Freunde, an die Schulkameraden, an die Arbeitskollegen, diesen Link weitergeben kann, dass jeder versteht, worum es geht und komprimiert und kompakt die Wahrheit aus dem Wort Gottes bezüglich der Erlösung erkennen kann. Zusammenfassung Teil 1, kurz nochmal, was haben wir letzte Woche besprochen? Durch unser gemeinsames Studium des Wortes Gottes durften wir erkennen, dass alle Menschen als Sünder in diese Welt hineingeboren werden. Adam und Eva sind unsere Vorfahren, sie haben gesündigt, Gott hat sie vertrieben aus seiner Gegenwart, aus dem Garten Eden. Und seitdem wird jeder Mensch als Sünder geboren in diese Welt. Und wir haben besprochen, dass deine Erlösung, deine Seligkeit nicht vererbt wird auf deine Kinder. Deine Kinder müssen in der Zucht Gottes erzogen werden und dann irgendwann, wenn sie mündig werden, fordert Gott, dass sie selbst für sich eine Entscheidung treffen. Du vererbst deine Erlösung nicht, sondern jeder Mensch muss für sich persönlich das erkennen und eine Entscheidung treffen. Fazit, jeder Mensch hat den Tod verdient. Aus Gottes Gerechtigkeit bist du als Sünder in diese Welt hineingeboren und hast den Tod verdient. Und ich auch. Da er ein Sünder ist, aber aufgrund seiner Vorhersehung, Liebe und Gnade bietet Gott den von ihm berufenen Menschen das Erlösungswerk an, das durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Gott müsste uns verdammen, aber er hat seinen erstgeborenen Sohn verdammt, auf ihn alle Sünde gelegt. Er ist am Kreuz von Golgatha für uns stellvertretend gestorben. Und wer an das glaubt, für den ist die Schuld auf den Erstgeborenen gelegt. Für den ist die Schuld am Kreuz getilgt. Du bist versöhnt mit Gott. Du hast neues Leben empfangen. Du bist ein Kind Gottes. Du gehst in die ewige Herrlichkeit, wenn du gemäß seinem Wort lebst. So, die sieben Wegweiser zur Selbsterkenntnis des verlorenen Sünders. Wir haben auch gesagt, es ist wie bei einem Alkoholiker. Ein Alkoholiker muss erstens erkennen, jawohl, ich bin Alkoholiker, ich bin abhängig, ich bin ein Süchtiger. Zweitens, ich möchte frei werden. Drittens, ich brauche Hilfe. Beim Sünder ist es das Gleiche. Ich bin ein elender Sünder, ich bin verloren. Ich kann mich selber nicht retten, ich brauche Hilfe. Ich möchte gerettet werden. Und drittens, ich brauche Hilfe. Und so ist es, du musst erkennen, dass du ein verlorener Sünder bist, sonst ist das alles Humbug für dich. Du sagst, was will Gott mir? Ich habe niemanden umgebracht, ich zahle meine Steuern. Ich gehe zu Weihnachten und Ostern in die Kirche. Lügen tue ich nur, wenn es notwendig ist. Ich bete zu Maria und zu allen Heiligen. Was will Gott mir? Ich habe nichts. Gott kann mir nichts. Ja. So, schließlich haben wir uns letzte Woche die sieben Wegweiser aus dem Wort Gottes bewusst gemacht und verstanden, wie ein Mensch zur Erkenntnis kommt, dass er ein verlorener Sünder ist und einen Erlöser und Retter braucht. Wir haben uns sieben Wegweiser letzte Woche angeschaut. Wenn es dich interessiert, es ist online, brauchst du nur anschauen. Kurz zusammengefasst, der erste Wegweiser durch das Gesetz und das Wort Gottes. Wegweiser 2, durch die Verkündigung des Evangeliums, in dem der Mensch die Wahrheit hört. Nicht die Stories in irgendwelchen Unterhaltungsprogrammen, in irgendwelchen sogenannten Kirchen, sondern die Wahrheit, durch die Verkündigung der Wahrheit, der gesunden Lehre. Wegweiser 3, durch den Heiligen Geist. Wegweiser 4, durch das Gewissen. Du hast ein Gewissen. Dein Gewissen sagt dir, das war falsch. Du hast gerade diesen Menschen angelogen. Geh hin und sag, ich habe dich belogen. Entschuldige bitte, ich möchte die Wahrheit sagen. Durch das Gewissen, durch das Wissen um Gottes Heiligkeit, durch die Realität der Vergänglichkeit und des Gerichts. Jeder Mensch weiß, dass er stirbt und dann kommt er ins Gericht. Durch Gottes Liebe und Geduld, dass jeder Mensch Zeit zur Umkehr hat. Wir gehen auf 3, Sergio, auf Szenario 3 bitte. So, die Selbsterkenntnis, wir fassen nochmal zusammen für die rechte Gehirnhälfte. Gesetz, Evangelium, Heiliger Geist, Gewissen, Gottes Heiligkeit, Tod und Gericht und Gottes Liebe und Geduld. So, und jetzt wollen wir einsteigen. Ja, abschließende Folie noch. Die Selbsterkenntnis geschieht durch das Wort Gottes. Die Bibel zu lesen oder zu hören ist entscheidend, damit der Mensch durch den Heiligen Geist von seiner Sünde überführt wird. Das liest du in Römer 10, 17. Durch die Predigt eine klare Verkündigung von Gottes Heiligkeit, dem Gericht und der Gnade ist notwendig, um Menschen zu erreichen. Herzlich willkommen an den Bildschirmen übrigens. Das habe ich im Eifer des Gefechtes vergessen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das Gebet. Gläubige sollten dafür beten, dass der Heilige Geist Menschenherzen erweicht und ihre Augen für die Wahrheit öffnet. 2. Korinther 4, 4. Du merkst, du musst hochkonzentriert sein heute. Lass dich durch nichts ablenken. Nimm jeden Gedanken gefangen und konzentriere dich auf die Botschaft. Es ist so wichtig. Es geht um die Ewigkeit. Wo verbringst du die Ewigkeit? Heute geht es weiter mit Teil 2. Da waren die 8 Irrtümer zur Bekehrung und Wiedergeburt im Gegensatz zur biblischen Wahrheit erkennen. Die 8 wichtigsten Irrtümer, die in dieser Welt verbreitet werden bezüglich diesem entscheidenden Thema, wo du die Ewigkeit verbringst. Die wollen wir erkennen und verstehen. Und schließlich die 7 Schritte zur biblischen Bekehrung und Wiedergeburt. Was sagt Gottes Wort? Wie werde ich bekehrt und von neuem geboren? Wie empfange ich die Natur Gottes? Wie werde ich ein neuer Mensch? Weil der alte Mensch ist total verdorben. Da ist nichts zu reparieren. Gott macht neu. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ist mit Christus ans Kreuz gebracht Neues ist geworden. Es gibt sicherlich noch viel mehr Irrtümer als nur 8, aber hier die wichtigsten. Irrtum 1, Bekehrung ist nur eine intellektuelle Entscheidung. Ich muss im Verstand einfach Ja sagen. Ja? Die verführerische Lehre sagt Folgendes, manche behaupten, dass eine einfache intellektuelle Zustimmung zu biblischen Wahrheiten, ich glaube, dass Gott existiert, ausreicht, um errettet zu werden. Ja? Oder wenn ein Politiker sagt, mein Glaube gibt mir die Kraft und ich glaube an Gottes Existenz und so weiter und das spielt alles keine Rolle. Die gedankliche Zustimmung, dass es Gott gibt und dass du an ihn glaubst, das zählt überhaupt nichts. Lebst du ein neues Leben? Hast du ein neues Leben empfangen? Bist du Gottes Wort gehorsam? Kennst du Gottes Wort überhaupt? Bist du ihm gehorsam? Das ist entscheidend. Es wird wenig Gewicht auf Buße oder eine echte Herzensveränderung gelegt. Die biblische Realität zum ersten Irrtum. Glaube, der rettet, ist mehr als eine bloße intellektuelle Zustimmung. Er beinhaltet Vertrauen, Umkehr, Hingabe und eine völlige Abhängigkeit von Gott in Jesus Christus. Wir werden gleich noch drauf kommen, wie ein Sünder davon überführt wird, dass er ein Sünder ist, wie er überhaupt erkennen kann, dass er ein Sünder ist. Also, der erste Irrtum ist, dass eine Bekehrung nur eine intellektuelle Entscheidung wäre, eine gedankliche Zustimmung. Wir lesen im Jakobus 2,19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust recht daran, auch die Dämonen glauben und zittern. Auch der Teufel glaubt, dass es Gott gibt, weil er war vor seinem Angesicht gestanden, bevor er rebelliert hat. Der Teufel glaubt auch, dass es Gott gibt. Das hilft dem Menschen gar nichts, wenn er glaubt, dass Gott existiert. Ich glaube ja an Gott. Ja, was hilft denn das? Das tut der Teufel auch. Es hilft dir nichts. Irrtum 2, Wiedergeburt geschieht automatisch durch äußere Rituale. Und das ist dermaßen etabliert durch die Landeskirchen. Die verführerische Lehre sagt, dass die Wiedergeburt allein durch die Wassertaufe oder andere kirchliche Rituale und Sakramente geschieht, unabhängig von Glauben und Buße. Wenn ein geweihter Priester, ein besonders geweihter Priester, der muss dich als Baby getauft haben und muss dir dann diese Sakramente erteilen, das ist dermaßen ein Humbug, das ist dermaßen eine Demagogie, das ist dermaßen weit weg von der Wahrheit Gottes. Wir werden errettet durch den Glauben an Jesus Christus. Der Gefängniswärter, wo Gott das Gefängnis erschüttert hat, wo Paulus und Silas im Gefängnis waren und das Gefängnis ist erschüttert worden, alle Türen sind aufgesprungen, die Ketten sind abgesprungen und dann rennt der Gefängniswärter mitten in der Nacht raus und schreit, hey, und möchte sich ins Schwert stürzen, weil er weiß, wenn die Gefangenen entflohen sind, das kostet sein Leben. Und der Paulus sagt, nein, tu dir nichts, wir sind hier. Und dann sagt er, Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann sagt er, glaube an den Herrn Jesus Christus. Nicht komm in die Kirche, damit du Sakramente empfängst. Er sagt, glaube an den Namen des Herrn Jesus Christus. Das hat ihn errettet. Und das hat der Luther erkannt und darum haben wir die Reformation. Leider ist die nicht zu Ende geführt worden. Aber dieser ganze Humbug, diese ganzen Zeremonien, die Menschen sich ausgedacht haben, die eigentlich aus dem Heidentum kommen, die retten keinen Menschen. Und es ist das Schreckliche, dass diese Menschen sich in einer falschen Sicherheit wiegen und denken, ja, ich bin getauft, ich habe die Sakramente empfangen, die heilige Kommunion, die heilige Firmung und meine Ehe ist gesegnet worden. Und wenn ich abscheide, dann werde ich noch mit der letzten Ölung beglückt und dann gehe ich direkt in den Himmel. Ja, vielleicht muss ich für ein paar Jahre ins Fegfeuer. Das nächste, Fegfeuer gibt es in der Bibel nicht. Also all dieser Humbug verführt die Menschen und der Teufel triumphiert und verführt die Menschen, dass sie in die ewige Verdammnis gehen und die Wahrheit nicht erkennen. Also, diese ganzen Rituale, Sakramente, Wassertaufe und so weiter, retten den Menschen nicht, begleiten ihn nur in die ewige Verdammnis. Das ist alles und geben ihm ein gutes Gefühl, solange er hier lebt. Mehr nicht. Die biblische Realität, die Wiedergeburt, ist ein Werk des Heiligen Geistes und geschieht durch Glauben an das Evangelium, nicht durch äußere Zeremonien. Titus 3,5, nicht aus Werken der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, verstehen wir, Geschwister, sondern nach seiner Barmherzigkeit, weil wir jetzt im Zeitalter der Gnade leben, rettete er uns, nämlich Gott, durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir sind durch den Heiligen Geist neue Menschen geworden. Irrtum 3, Bekehrung ohne Buße. Die verführerische Lehre sagt Folgendes. Manche behaupten, dass eine Umkehr von der Sünde nicht notwendig ist, da Gott ohnehin alle Sünden vergibt. Das wird als billige Gnade bezeichnet. Ja, es steht doch in der Schrift, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Also Gott hat doch die Welt so geliebt und hat uns versöhnt in seinem Sohn. Und wir sind doch mit Gott versöhnt. Ja, aber du wirst gleich sehen, das hilft dir nichts. Das hilft dir gar nichts. Warum nicht? Sehr gute Frage. Wollen wir gleich beantworten. Billige Gnade. Die biblische Realität zum Irrtum 3 der Bekehrung ohne Buße. Buße ist Umkehr vom bisherigen falschen Weg. Du bist in der Richtung marschiert, drehst dich um und gehst jetzt in der Richtung. Das hat nichts mit Gesinnungsänderung zu tun. Das hat damit zu tun, dass du in eine vollkommen andere Richtung marschierst. Dass du ein neues Leben empfangen hast. Die Buße ist ein wesentlicher Bestandteil der Bekehrung. Der Herr Jesus selbst sagt in Matthäus 4,17, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er hat damals dieser Generation, wo er auf Erden war, das Evangelium vom Reich Gottes auf Erden, dem tausendjährigen Friedensreich, verkündigt. Und dann sagt er, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wie? Indem der König auf Erden war. Indem der König auf Erden war. Dadurch war das Reich der Himmel nahe, weil der König da war. Aber sie haben ihn verworfen und so konnte und wollte er das Reich Gottes auf Erden nicht aufbauen. Das ist jetzt zukünftig das sogenannte tausendjährige Reich. Und in Apostelgeschichte 17,30 lesen wir, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er, nicht empfiehlt er, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Das ist keine Einladung, ja, kannst Buße tun. Gott sagt, wenn du erlöst werden möchtest, gebiete ich dir, Buße zu tun. Nicht mehr in der Richtung zu gehen, umzukehren, in der Richtung zu gehen. Du musst dein Leben von Grund auf verändern. Du musst einen ganz anderen Weg gehen. Du bist mit Christus gekreuzigt. Deine alte Sündennatur ist mit Christus ans Kreuz gebracht, im Glauben. Du musst nicht ans Kreuz, aber im Glauben. Ja? Und jetzt musst du sein Leben leben. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Ja? Wo wird das heute gepredigt? Wer mir nachfolgen will, wenn du Christ sein möchtest, verleugne dich selbst. Nein, es wird gepredigt, hey, jetzt ist Gott deine Genie und er hilft dir, deine Selbstverwirklichung zu realisieren. Du musst nur richtig beten, du musst nur so Zauberformeln wissen. Da gibt es Zauberformeln, wenn du dich sprichst, dann erfüllt Gott alles, was du dir wünschst. Das ist vollkommen das Gegenteil von dem, was das Wort Gottes sagt. Vollkommen. Und da sehen wir schon, dass der Vater der Lüge dahinter steckt und das ist Satan. Er ist der Vater der Lüge und ein Menschenmörder von Anfang an. Und er genießt es, wenn Menschen durch falsche Lehren in die Irre geführt werden und in der ewigen Verdammnis gehalten werden und ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermittelt wird, sodass sie gar nicht drüber nachdenken. Und sie gehen wie die Lemminge in die Verdammnis. Und dann werden psychologische Grabreden geschwungen, wo du dich nur wundern kannst. Der war ein Lügner, ein Betrüger, hat seine Frau verstoßen, hat mit einer Geliebten zusammengelebt. Und dann sagt er, und der Vater wird ihn mit Freuden aufnehmen in seinem Reich. Ja, also solche Lügen. Ohne echte Buße gibt es keine wahre Bekehrung. Du kannst nicht nur dein Denken ändern und dein Verhalten ein bisschen anpassen an christliche Werte und dann bist du gerettet. Ein Dreck bist du. Du bist genauso verdammt wie vorher. Irrtum 4, einmal gerettet, immer gerettet, unabhängig vom Lebensstil. Die verführerische Lehre sagt, dass ein Mensch nach einem einmaligen Bekenntnis des Glaubens für immer gerettet ist, unabhängig davon, ob er weiterhin im Gehorsam gegenüber Gott lebt oder nicht. Glaub doch an Gott und dann ist alles klar. Die biblische Realität sagt, wahre Rettung zeigt sich in einem Leben, das durch den Heiligen Geist verändert ist und Frucht bringt. Wir haben die Vergangenheit, letzte Woche war Teil 1 und davor haben wir 3 Sonntage vom Adnan gehört, dass der Heilige Geist unser Leben vollkommen verändert. Wir sind vollkommen neue Menschen und durch die Kraft des Heiligen Geistes leben wir ein vollkommen neues Leben. Wir gehen vollkommen neue Richtung. Und Frucht, der Geist Gottes bringt in uns die Frucht hervor, die Frucht, dem Erstgeborenen immer ähnlicher zu werden. Voller Liebe, Freude und Frieden, voller Geduld, Freundlichkeit und Güte, voller Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist, was der Heilige Geist an Frucht in uns wirkt, dass wir dem Erstgeborenen immer ähnlicher werden, weil Gott mit uns schließlich die Ewigkeit verbringen will. Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Kennst du den Willen deines Vaters? Ja, was für ein Willen? Ja, hast du eine Bibel zu Hause? Ja, habe ich. Habe ich geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Ja, und liest du da drin? Ja, eigentlich nicht. Du kennst den Willen des Vaters gar nicht. Also kannst auch nicht danach leben. Wonach lebst denn du? Ja, ich gehe am Weihnachten, gehe doch in die Kirche. Ja. Okay. Irrtum 5. Emotionale Erfahrungen sind gleichbedeutend mit Bekehrung. Die verführerische Lehre sagt, es wird vermittelt, dass eine emotionale Erfahrung wie ein Gefühl oder Ergriffenheit oder Freude automatisch eine echte Bekehrung bedeutet. Und wenn du nur einmal diese großen Veranstaltungen im Fußballstadion siehst, bei Pro Christ und etc., ja, wo die dann hüpfen und voller Freude und so weiter, aber das ist keine Bekehrung, das ist eine emotionale Stimulierung. Und ein Aufpumpen der seelischen Emotionen. Das hat mit Bekehrung überhaupt nichts zu tun. Es wird ein Gefühl, eine emotionale Erfahrung, Ergriffenheit oder Freude initiiert und dann denken die Menschen, insbesondere junge Menschen, jetzt bin ich gerettet, jetzt komme ich in den Himmel. Und dann natürlich wird ihnen gesagt, jetzt bist du ein Kind Gottes und Gott segnet dein Leben. Er wird dir jeden Tag einen fetten Segen geben und dann wünschen die sich jeden Tag fetten Segen Gottes und so weiter und so fort und verstehen nicht, wie sie in die Irre geführt sind. Das hat mit der biblischen Wahrheit, mit Gottes Wort, mit Gottes Willen überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Die biblische Realität ist, Gefühle können eine Begleiterscheinung sein, aber sie sind nicht das Fundament des Glaubens. Wenn Gott dich überführt, fällst du auf deine Knie und erkennst deine Sünde und bittest Gott um Vergebung und um Hilfe. Wenn der Heilige Geist, das werden wir gleich sehen im letzten Teil, dich überführt, dann springst du nicht vor lauter Freude. Dann bist du traurig, wie gottlos und böse du gelebt hast. Ja, wir lesen das im Gleichnis vom Herrn Jesus mit dem vierfachen Ackerfeld. Ja, sie nehmen das Wort mit Freude auf. Kein Wort von Buße, Beschämung, Bitte um Vergebung. Mit Freuden auf. Und wenn dann Probleme kommen, dann fallen sie wieder ab. Und das ist das Problem. Von neuem geboren ist ganz was anderes. Neue Natur, göttliche Natur teilhaftig zu werden, ist ganz was anderes, als emotional aufgepusht geworden zu sein und verführt worden zu sein. Wahre Bekehrung zeigt sich in einem bleibenden Vertrauen auf Christus und in der Gemeinschaft mit ihm, im Heiligen Geist sowie einem veränderten Leben. Du lebst anders. Du kannst nicht mehr so leben wie bisher. Das geht gar nicht mehr, weil dein Geist sträubt sich dagegen. Du fühlst dich immer wohl, wenn du irgendwas mitnimmst. Stehlen sagt man ja nicht, das habe ich jetzt organisiert. Oder wenn du jemanden belügst oder deine Frau betrügst oder deinen Mann betrügst, das ist ja nicht so, nur so, dass du nur die Männer, sondern die Frauen genauso. Du kannst nicht mehr so leben, du hast keinen Frieden mehr. Du kannst sündigen, aber du kannst die Sünde nicht mehr genießen, wenn du von neuem geboren bist. Das wichtigste Merkmal, ob du den Heiligen Geist empfangen hast, ist, du kannst die Sünde nicht mehr genießen. Du kannst sündigen, aber du kannst es nicht mehr genießen. Weil der Heilige Geist dir so ein schlechtes Gewissen macht, dass du dich elend fühlst. Du genießt die Sünde nicht mehr. Wenn du die Sünde noch genießen kannst und in der Sünde lebst, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Zweiter Korinther 13,5: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst. Wie kannst du dich prüfen? Nach dem DIN Bibel. Was ist der Wille Gottes und wie lebe ich? Prüf dich. Was ist der Wille Gottes und wie lebe ich? Das ist, wie du dich prüfst. Du musst den Willen Gottes kennen. Du musst das Wort Gottes kennen. Und dann kannst du dich prüfen. Das Wort Gottes hält dir einen Spiegel vor und sagt, du bist ein elender, verlorener Sünder. Oh. Und dann gibt dir Gott die Chance, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten und neues Leben zu empfangen. Irrtum 6, universelle Errettung ohne persönlichen Glauben. Die verführerische Lehre sagt, manche verkündigen, dass alle Menschen letztlich errettet werden, unabhängig davon, ob sie Buße getan oder an den Herrn Jesus geglaubt haben. Dieser Universalismus, alle Menschen werden errettet, ja, das ist ein teuflischer Irrtum, das ist eine teuflische Lüge. Sondern wir haben es ja gerade gelesen im Zephania, diejenigen, die Gott verachten, was mit denen passiert am Tag des Herrn. Die biblische Realität ist, der Herr Jesus sagt klar, dass nur diejenigen errettet werden, die an ihn glauben und ihm gehorsam sind. Ja, ich glaube an Jesus und ich glaube an Gott. Ja, und bist du gehorsam? Was gehorsam? Ich glaube doch an ihn. Was gehorsam? Ja, schau mal, Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, jetzt wird es aber unangenehm. Jetzt habe ich keine Zeit mehr und tschüss. Ja. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Tag des Herrn. Und wenn du den Tag des Herrn in der Zukunft kennenlernen möchtest, dann nimm dir eine Stunde Zeit und lies Offenbarung ab Kapitel 6. Dann wirst du sehen, was Gott sagt. Nicht, was irgendwelche Verführer sagen, sondern was sagt Gott, der Schöpfer. Und das musst du glauben, nicht, was die Verführer dir erzählen, damit du ein lockeres Leben führen kannst, trotz deiner Sünden. Glaube das, was Gott sagt. Nicht, was andere Menschen sagen. Irrtum 7. Menschliches Bemühen kann die Wiedergeburt bewirken. Gute Werke. Man liest dazu Jakobusbrief. Gute Werke. Die verführerische Lehre. Manche lehren, dass Menschen durch gute Werke oder Selbstverbesserung die Wiedergeburt selbst bewirken können. Also du musst da für die Kirche Kirchensteuern zahlen und du musst möglichst auch gemäß diesem sozialen Evangelium, du musst dann Werke in Afrika mitfinanzieren, Missionswerke und all diese Dinge, was Gutes tun. Dann wird dich Gott schon aufnehmen in die ewige Herrlichkeit. Aber die biblische Realität ist, die Wiedergeburt ist allein ein Werk Gottes, nicht deines. Und da muss der Mensch von seinem Sockel herunter, von seinem Hochmut. Die Wiedergeburt ist ein Werk Gottes, eine Gnade Gottes. Du und ich, wir haben den Tod verdient. Aber aus Gnade sind wir erlöst von Gott. Es ist reine Gnade. Du kannst es nicht verdienen. Du kannst es nicht verdienen. Johannes 1,13, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren sind. Dann wird Gott dein Vater und Jesus Christus, der Erstgeborene, ist dein Bruder. Und ihm sollst du immer ähnlicher werden, weil du bist hineingeboren in ein System, das vom Satan regiert wird. Du bist erzogen worden, wenn nicht in einem gläubigen Elternhaus, dann bist du erzogen worden nach den Maßstäben dieser Welt. Und die sind ganz und gar verdorben. Schau dir diese Welt an. Der Mensch möchte Frieden. Und dann gibt es Aktionen für den Frieden. Es wird in dieser Welt keinen Frieden geben. Erst wenn der Friedefürst kommt und das Reich Gottes auf Erden aufrichtet, dann haben wir Frieden, dann haben wir Gerechtigkeit. Vorher gibt es das nicht. Ja? Du merkst ja, wenn der Kuchen kleiner wird, werden die Messer schärfer. Und diese Egoismen kehren zurück. Der Nationalstolz kehrt zurück. Und was sich entwickelt, ist genau das, was uns Gott vorhersagt in seinem Wort. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Du bist aus Gott geboren oder bist ein verlorener Sünder, der in die Verdammnis geht. Bist du aus Gott geboren? Um Gottes Willen, prüft euch selbst. Bist du geboren aus Gott? Hast du den Heiligen Geist? Irrtum 8, Errettung ohne Herrschaft Christi. Die verführerische Lehre, es wird gelehrt, dass man den Herrn Jesus lediglich als seinen Retter annehmen und ihn einladen soll, in das eigene Herz zu kommen, ohne ihn auch als Herrn anzunehmen und ihm zu gehorchen. Das ist so verbreitet. Komm nach vorne, Jesus liebt dich, nimm Jesus an. Und dann hast du den Himmel auf Erden. Und dann am Montag lebst du weiter wie bisher. Belügst und betrügst und stiehlst und denkst, du bist jetzt errettet. Die biblische Realität ist, der Herr Jesus muss sowohl Retter als auch Herr sein, dem man gehorcht und seine Gebote hält. Ist er dein Herr? Hast du verstanden, dass du ein Knecht, ein Sklave Satans warst, ein Knecht der Sünde? Hast du verstanden, dass Gott dich losgekauft hat durch den teuersten Preis, durch das Blut seines erstgeborenen Sohnes am Kreuz? Hast du das verstanden? Du bist jetzt kein Knecht der Finsternis und des Teufels mehr und der Sünde und verloren. Du bist jetzt ein Knecht Jesu Christi, ihm zu dienen. Du bleibst Knecht, aber er hat dich freigemacht von einer bösen Knechtschaft in eine herrliche Nachfolge. Und jetzt gehorchst du einem neuen Herrn, nicht mehr dem alten. Du gehorchst einem neuen Herrn und bist frei. Und seine Herrschaft, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und er führt dich zum Vater. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind, wo ich bin, bei dir in deiner Herrlichkeit. Dafür betet der Herr Jesus, Johannes 17. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind und meine Herrlichkeit sehen und auch die Herrlichkeit empfangen. Lukas 6, 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Erkennungsmerkmale von Verführern. Sie verkündigen ein Evangelium, das den Weg leicht macht und wenig fordert. Matthäus 7, 13 bis 14. Sie machen das Tor weiter und den Weg breiter und jeder kann angenehm durch dieses Tor durchgehen und auf diesem breiten Weg gehen in die Verdammnis. Weil das eng ist das Tor und schmal der Weg, der zur Herrlichkeit führt. Eng ist das Tor und schmal der Weg. Aber die machen das Tor weit und den Weg breit. Und dann gehen die Menschen wie die Lemminge, wenn sie überhaupt an Gott glauben. So viele Prozent sagen ja, ach, hör doch auf mit dem Schmarrn. Gott, so eine Erfindung von irgendwelchen Schafbauern irgendwann im 1. Jahrhundert oder 2. Jahrhundert oder vor Christi Geburt. So einen Schmarrn glaubst du? Ja, die glauben sowieso nichts. Wenn ich tot bin, ist es aus, Ende. Über die rede ich nicht. Ich rede über die Religiösen, die verführt sind. Also, das Erkennungsmerkmal von Verführern, sie verkündigen ein Evangelium, das den Weg leicht macht und wenig bis gar nichts fordert. Sie umgehen die Themen Sünde, Gericht und Buße. Ja, nein, das darfst du nicht sagen, wir haben es ja selber erlebt. Ja, da wollten welche aus der Landeskirche mit uns Veranstaltung machen. Ja, nein, das dürfen wir nicht sagen. Ja. Über Sünde, Gericht und Buße darfst du auch nichts sagen. Du verletzt die Menschen. Du musst ihnen sagen, was alles für Segnungen auf sie warten. Ja. Du betrügst sie doch damit. Hör doch auf, da können wir nicht mitmachen. Wir konnten nicht mitmachen. Wir wollten die Menschen nicht betrügen. Wir müssen ihnen die Wahrheit sagen. 2. Timotheus 4, 3 bis 4. Sie verdrehen die Schrift, um ihre Lehren zu stützen. 2. Petrus 3, 16. So, jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Heute haben wir ein bisschen später angefangen. Ich denke, wir sind dann zur rechten Zeit fertig. Die 7 Schritte zur biblischen Bekehrung und Wiedergeburt. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt sei hellwach. Sei voll konzentriert. Jetzt geht es um 7 Schritte, wie du wirklich in die ewige Herrlichkeit kommst und alle Irrtümer erkennst und klare Entscheidungen triffst. Schritt 1, Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit. Du musst erkennen, du bist ein Sünder. Wenn du das nicht erkennst, wirkt der Heilige Geist nicht an dir und du wirst überhaupt das Bedürfnis einer Erlösung nicht haben. Du wirst jeden auslachen, der sagt, du bist ein Sünder und brauchst Erlösung. Du wirst lachen. Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit. Wie geht es? Wie erkennt ein Mensch, dass er ein Sünder ist, der verloren geht? Schau mal her. Der Apostel Paulus betont die universelle Schuld des Menschen vor Gott. Und wenn der sagt, na, was kann Gott mir, ich habe nichts Böses getan. Ja, schau mal her. Das ist, was du sagst. Jetzt schauen wir mal, was Gott sagt, der der Schöpfer ist und der dich gemacht hat. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Wahrheit des Schöpfers, des allmächtigen Gottes. Was du für Wahrheiten gehört hast von irgendwelchen Irrlehrern und was du denkst, das spielt keine Rolle. Was sagt Gott? Weil er ist derjenige, der am Gerichtstag entscheidet, ob du in die ewige Verdammnis gehst oder ins ewige Leben. Alle haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wiege dich ja nicht in einer falschen Sicherheit. Du bist ein Sünder, es sei denn, die Sünde ist auf Christus gelegt. Du hast es im Glauben angenommen, dass deine Sünde auf Christus gelegt ist und dass du neuer göttlicher Natur teilhaftig geworden bist, dass du eine neue Schöpfung bist. Schritt 2, Glaube an Jesus Christus. Johannes 3, 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ja, der Papst sagt, meine Brüder, ich liebe euch, kommt, lasst euch umarmen. Und der hat riesen Erfolg und die rennen alle nach Rom, lassen sich von Franziskus umarmen. Und das ist genau die Schritte, die Offenbarung uns klar macht, was wie die Kirche bezeichnet wird, als Hure Babylon. Und das entwickelt sich. Das entwickelt sich. Weil wir können nicht alle den gleichen Gott haben. Wenn Franziskus sagt, wir haben doch alle das gleiche Ziel, wir haben doch alle den gleichen Gott, das kann nicht sein, weil Allah keinen Sohn hat. Aber der Gott der Bibel hat einen Sohn, den er in diese Welt gesandt hat, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, damit du von der Schuld und Sünde befreit bist, damit du ein neues Leben empfangen kannst, damit du kein Sünder mehr bist, sondern ein Kind Gottes, damit du jetzt nach dem Gesetz Gottes, nach seinem Wort leben kannst, dass du dich entwickelst zu einem Bruder, eine Schwester Jesu Christi. Der Apostel Paulus erklärt, dass der Glaube ein Geschenk Gottes und die Grundlage der Rettung ist. Kein Mensch kann sich die Rettung verdienen, sondern ist ein Geschenk Gottes. Epheser 2, 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Bei der Begrüßung haben wir es vom Adnan gehört. Ja. Der Glaube ist es und der Glaube ist eine Gabe Gottes. Ja, aber wenn man doch Gott jetzt den Glauben nicht gibt, dann kann ich nicht glauben. Richtig, ganz genau verstanden, sehr gut aufgepasst. Ja, warum gibt Gott dem einen den Glauben und den anderen nicht? Weil Gott ganz genau weiß, Weil Gott kennt die Zukunft, bevor sie passiert. Gott kennt die Ewigkeit. Gott ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Gott weiß schon ganz genau, wann du geboren worden bist. Er weiß ganz genau, wie du dich entscheidest. Er weiß ganz genau, wenn du dich anders entschieden hättest. Diese Wege kennt Gott alle. Er ist allwissend. Und er weiß genau, der wird dieses Erlösungswerk mit Füßen treten. Das ist das Gleiche, wenn du einen Sohn oder zwei Söhne hast und du weißt genau, der eine, wenn der einen Euro hat, gibt er zwei aus. Dem wirst du dein Erbe nicht anvertrauen, weil du weißt, der verschleudert sofort. Und so wirst du als irdischer Vater den Sohn wählen, der es nicht verschleudert, der es gut verwaltet. Und so ist Gott auch. Gott ist ja nicht irreal, sondern Gott bietet dem diese Gnade des Glaubens an, wo er weiß, er wird es dankbar annehmen. Und dem anderen, der es mit Füßen treten wird, bietet er es gar nicht an. Also es geht von Gott aus. Ja, der Herr Jesus, Gott hat uns erwählt. Nicht du hast Gott erwählt, Gott hat dich erwählt. Der Herr Jesus sagt, ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, zu seinen Jüngern. Das ist das Prinzip Gottes. Gott erwählt dich und mich. Gott hat dich erwählt. Und wenn Gott jemanden nicht erwählt, dann würde er dich auslachen, dann würde er das alles als Illusion und als Blödsinn stempeln, als Torheit. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gott gibt dir den Glauben, er bietet dir den Glauben an, dass du das überhaupt glauben kannst. Nur aus Glauben verstehen wir, dass diese Welt aus nichts von Gott geschaffen ist. Derjenige, der nicht an Gott glaubt, an einen Schöpfer, hat alle möglichen Theorien, Urknall und Evolution und was weiß ich, und wissenschaftlicher Wissen, ein Dreck ist erwiesen, dieser Glaubensprojekt. Kein Mensch kann den Urknall beweisen, wissenschaftlich. Kein Mensch ist ein Glaubensprojekt. Du musst glauben, dass Gott existiert und an der Schöpfung erkennst du es, an der Schöpfung, dass es einen Schöpfer geben muss und den anderen Schmarrn musst genauso glauben, aber da ist noch viel größerer Glauben notwendig. Weil an der Schöpfung können wir erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, aber ein Urknall, das ist ja... Und so werden die Menschen verführt. Und dem Menschen ist gerade recht. Weil wenn es wirklich einen Schöpfer gäbe und er ein Geschöpf wäre, dann wäre er diesem Schöpfer verantwortlich. Nein. Ich bin mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Gott. Ja? Ich gestalte mein Leben, wie ich das für richtig halte. Ja? Und ich bin mit dem Universum verbunden und mache mich eins mit dem Universum. Und fließe damit in diesem Flow und dann habe ich ein neues Mindset und dann skaliere ich mein Geschäftsmodell, dass gerade so die Funken spritzen und die Millionen gerade so hereinfließen. Du Tor, was hilft es, wenn du die ganze Welt gewinnst und doch Schaden an deiner Seele nimmst? Du Tor, du bist dem Teufel auf den Leim gegangen, dem Götzenmammon, der Betrug des Reichtums, Geschwister. Schritt 3, Buße und Umkehr. Der Apostel Paulus betont, dass Buße durch Gottes Wirken möglich ist. Römer 2, 4, die Güte Gottes leitet dich zur Buße. Warum lässt Gott das zu? Warum? Weil Gott zugesagt hat, dass solange seine Kinder auf dieser Erde sind, solange die Zeit Heilszeit der Gemeinde ist, solange ist die Zeit der Gnade und Gott hält seinen Zorn zurück. Warum lässt Gott es zu? Und die Güte Gottes hält den Zorn zurück. Er möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht. Vielleicht, haben wir letzte Woche schon gesagt, wird dein übernächster Nachbar, für den du betest, um den du immer wieder Zeugnis gibst, vielleicht in 14 Tagen bekehrt er sich. Und wenn heute Gott die Gemeinde in den Himmel entrücken würde, wäre der nicht dabei. Aber Gottes Güte wartet, bis der noch kommt. Den hat er auch berufen. Und darum lässt Gott es zu, weil er nicht will, dass irgendeiner verloren geht. Die Güte Gottes leitet dich zur Buße. 2. Korinther 7, 9 bis 10. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen, wenn der Heilige Geist dich überführt, dass du ein elender Sünder bist, diese Traurigkeit wird dich erfassen. Du erkennst es und fällst nieder und tust Buße vor Gott und bittest um Verzeihung. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt eine Buße zum Heil, die niemand bereut. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod. Schritt 4, die Lebensübergabe an Jesus Christus als Herrn und Retter. Nicht nur Jesus anzunehmen und jetzt, Herr Jesus, komm in mein Herz und alles ist heavy, alles ist gut. Der Herr Jesus fordert uns auf, unser eigenes Leben aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Ja, ja, das darfst du aber nicht sagen hier, sonst hauen die alle ab. Ja, aber wenn ich es nicht sage, ist es ja nicht die Wahrheit. Dann betrüge ich doch die Menschen, die sich Zeit genommen haben, von mir zu hören. Wir müssen das sagen, Geschwister. Wir müssen ihm sagen, hey, wenn ich unterwegs bin mit dem Adnan auf dem Berg und wir sehen, da gibt es schon ganz schöne Abstürze und da geht einer in der Richtung, müssen wir ihn warnen und sagen, du, wenn du da weitergehst, dann stürzt du da ab. 250 Meter tief, dann bist du mausetot. Geh doch nicht weiter auf dem Weg, kehr doch um. Er sagt, ja, spinnst du und geht weiter. Ja. Was willst du machen? Was willst du machen? Der Herr Jesus fordert uns auf, unser eigenes Leben aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Matthäus 16, 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Aber sein Kreuz, sagt der Herr Jesus, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Er ist ein sanftmütiger Herr für uns. Für die Sünder, ja, da lesen wir in der Offenbarung Kapitel 7, glaube ich, hieß es, oder 8, dass die Menschen sich in den Felsspalten verbergen, weil der Zorn des Lammes über sie gekommen ist. Für uns ist er ein sanfter Herr, der unsere Schuld getragen hat. Aber für die Sünder ist er der Richter. Der Herr Jesus selbst sagt, der Vater hat mir alles Gericht übergeben. Er ist der Erlöser und weil er der Erlöser ist, ist er auch der Richter derjenigen Menschen, die dieses Erlösungswerk nicht angenommen haben. Er ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen, aber nur wenige nehmen das an. Und für die anderen ist er Richter. Der Zorn des Lammes ist gekommen und sie verbergen sich in ihm und sagen, Felsen, fallt auf uns, der Zorn des Lammes ist gekommen. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Er ist nicht das armselige Geschöpf, das da am Kreuz hängt. Er ist nicht das Baby in den Armen der Maria. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Heute sitzt er zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit. Und er hat eine Macht und Autorität, die unvorstellbar ist. Er hat den Teufel öffentlich zur Schau gestellt. Er hat triumphiert über diesen mächtigen Engel. Er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Aber Geschwister, eine schönere, befreiendere Nachfolge wie die Nachfolge Jesu Christi gibt es nicht. Er hat alles Gute für uns bereit. Galater 2, 19 bis 20. Da sagt der Paulus an die Galater, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Weil Christus hat das Gesetz erfüllt am Kreuz. Weil kein Mensch durchs Gesetz selig wird. Alle haben gesündigt, aber er hat die Sünde getragen. Und er ist das Gesetzesende und jetzt mit ihm hat das Zeitalter der Gnade begonnen. Damit ich Gott lebe. Der Apostel Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Sehen wir das, Geschwister? Schritt 4, wie wichtig der ist. Du lebst nicht mehr. Du lebst nicht mehr dein altes Leben. Dein alter Mensch ist mit Christus ans Kreuz gegangen. Und jetzt ist was Neues entstanden. Und jetzt lebst du aus seiner Kraft, zu seiner Ehre und den Menschen zum Segen, hoffentlich. Schritt 5, Wiedergeburt und Taufe in den Leib Christi durch den Heiligen Geist. Der Apostel Paulus erklärt, dass die Wiedergeburt ein übernatürliches Werk Gottes ist. Titus 3, 5, er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wiedergeburt und Taufe in den Leib Christi. Zugleich mit dem Empfang des Heiligen Geistes, der für uns der Geist der Sohnschaft ist, weil wir den Geist der Sohnschaft empfangen. Diejenigen, die das irdische Volk sind, die irdischen Kinder Gottes, die das Evangelium vom Reich Gottes auf Erden hören und glauben, empfangen den Heiligen Geist, aber sie empfangen nicht den Geist der Sohnschaft, den wir empfangen als Kinder, himmlische Kinder Gottes und Brüder Jesu Christi. Er ist aus Gott geboren, Jesus Christus ist aus Gott geboren und du und ich, wir sind auch aus Gott geboren. Das ist eine andere Dimension, das ist eine andere Heilszeit. Den Geist der Sohnschaft, den der Herr Jesus, der Erstgeborene, auch empfangen hat. Gott ist Geist und seinen Sohn, der ist aus Geist geboren, aus Gott geboren. Er ist ein Gott, weil er aus Gott geboren ist, aber er ist nicht dein und mein Gott. Er hat den gleichen Gott wie du und ich, den Vater. Der Vater ist der Gott des Herrn Jesus Christus und dein Gott, weil er ist der Erstgeborene und du bist der Nachgeborene. Wir sind Brüder und Schwestern. Und wir haben den gleichen Gott wie der Erstgeborene, den Vater. Und jetzt ist es so, dass wir zugleich, und es gibt es nur für die Gemeinde, für die himmlischen Kinder Gottes, werden wir im Geist in den Leib des Christus hineingetauft und sind damit ein Teil des Christus. Das heißt, wir sind ein Teil des Christus. Das Haupt ist im Himmel und sein Leib ist auf Erden jetzt hier. Wir sind sein Leib und durch uns wirkt Jesus. Wir sind sein Leib. Wir sind in den Christus hineingetauft. Wir sind Teil des Christus Gottes. Die Wassertaufe ist nicht für uns. Die Wassertaufe ist für die Zeit, wo das Evangelium vom Reich verkündigt wird. Da wurden die Menschen im Wasser getauft in die Nachfolge Jesu Christi. Aber wir werden nicht im Wasser getauft in die Nachfolge Jesu Christi. Wir werden durch den Heiligen Geist in den Christus hineingetauft. Wir sind jetzt Teil des Christus. Wir sind nicht nur seine Nachfolger. Verstehen wir? Und darum ist unsere Taufe im Heiligen Geist in den Leib des Christus. Und die Wassertaufe gilt nicht für uns. Wir sagen ganz klar, eine Taufe, ein Gott, ein Herr, ein Glaube, ein Geist, eine Taufe. Aber welche? Ja, die Geistestaufe. In den Leib des Christus hineingetauft. Du bist Teil des Christus. 1. Korinther 12, 12 bis 13. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, nimmt Anleihe am Körper des Menschen. Alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Wir sind der Leib des Christus. Und das Haupt kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht, sagt der Apostel Paulus dann in 1. Korinther 12. Das Haupt kann nicht sagen, ich brauche euch nicht. Das Haupt ist der Herr Jesus. Gell? Er braucht uns. Er braucht dich und mich. Und zusammen sind wir dann, wenn wir in den Himmel entrückt sind, werden wir mit ihm vereint, gibt es die Hochzeit des Lammes und dann sind wir auf ewig mit unserem erstgeborenen Bruder eins. Schritt 6, das Bekenntnis des Glaubens. Unser Bekenntnis geschieht nicht durch die Wassertaufe. Ja, immer wieder sagen die Menschen, ja, die Wassertaufe rettet dich nicht, aber es ist ein Bekenntnis, dass du Jesus nachfolgst. Hey, ich folge Jesus nach, aber darum geht es ja nicht. Ich bin ein Teil des Christus. Ich bin Teil des Christus. Es geht nicht nur noch um Nachfolge. Unser Bekenntnis geschieht nicht durch die Wassertaufe. Das ist mir auch immer wieder erzählt worden. Die Wassertaufe ist ein öffentliches Bekenntnis vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Du musst im Wasser getauft werden. Ist nicht biblisch für unsere Zeit. Vorher ja und nachher ja, wenn wir weg sind, wird wieder im Wasser getauft, weil wieder das Evangelium vom Reich verkündigt wird, vom irdischen Reich Gottes auf Erden. Aber wir sind Himmelsbürger. Du bist ein Himmelsbürger. Unser Bekenntnis geschieht nicht durch die Wassertaufe, die im Übrigen gar nicht für den Leib Christi bestimmt ist, sondern durch unseren Mund. Schau her, wir müssen einfach das Wort Gottes lesen. Römer 10, 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt. Zum Heil. Unser Bekenntnis ist durch unser Reden, nicht durch die Wassertaufe. Es seien irgendwelche Menschen, wir prüfen es nicht und lassen uns im Wasser taufen. Schritt 7, wir kommen zum Finale. Ein neues Leben in Christus führen. Wir haben im Glauben unser altes Leben mit Christus ans Kreuz gebracht, in den Tod gegeben. Wir haben den Preis bezahlt. Was ist der Preis? Dein elendes Leben. Der Preis ist dein Leben. Jesus Christus, der Erstgeborene, hat sein Leben für dich gegeben. Jetzt gibst du dein Leben für ihn. Leben für Leben. Das ist der Preis. Der Preis ist sehr hoch. Für Christus war er sehr hoch und für dich ist er sehr hoch. Aber für dich ist er Erlösung. Für den Herrn Jesus war es ein Abstieg. Auch für dich ist es ein Aufstieg. Für dich ist es eine Erlösung von deiner alten Sündennatur. Wir haben den Preis bezahlt. Der ist lächerlich im Verhältnis, was der Erstgeborene bezahlt hat. Indem wir unser altes Leben aufgegeben haben, Leben für Leben. Wenn jemand sagt, es ist kostenlos, alles aus Gnade, kostet dich gar nichts, das ist nicht wahr. Es kostet dein Leben. Du musst den Menschen sagen, es kostet dein Leben. Gott fordert dein Leben. Leben für Leben. Das ist die Wahrheit. Aber das alte, elende, kaputte Leben, das kannst du gern aufgeben und empfängst. Da ist der Tausch am Kreuz. Gell? Du gibst dein elendes Leben ans Kreuz und bekommst ein neues Leben aus Gott. Ja, das ist ein guter Tausch. Das ist ein gutes Geschäft. 2. Korinther 5,17: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5,15: Und jetzt ist ganz wichtig, dieser Vers, inhaliere den. Schreib dir den an den Spiegel, jeden Morgen, lies den. Und er, Jesus Christus, ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. Aber die Verführer sagen, Gott segnet dein Leben, fetten Segen jeden Tag. Nein, du lebst nicht mehr. Das ist die Wahrheit. Die leben nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Leben für Leben. Du warst ein Sklave am Sklavenmarkt, der Herr Jesus hat bezahlt mit seinem Leben, hat dich losgekauft und jetzt gehörst du ihm. Du bist jetzt sein Sklave, ein Liebessklave. Du bist jetzt sein Sklave, du lebst für ihn, für Gott, er hat dich für Gott erkauft. Du lebst nicht für dich, um dich selber zu verwirklichen und hast jetzt als Obertreif den Segen Gottes obendrauf, wie uns erzählt wird. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du musst dein elendes Leben aufgeben, sonst gehst du in die Verdammnis. So, Zusammenfassung der 7 Schritte. Erstens, die Erkenntnis, ein Sünder zu sein, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist das einzige Werk, das der Geist Gottes an dieser Welt wirkt. Er überführt den Sünder, ein elender Sünder zu sein und neues Leben zu brauchen, weil er in die Verdammnis geht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes an der Welt. Nicht Heilungen und Zeichen und Wunder und was weiß ich alles. Glauben an den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk. Buße, Umkehr von unseren falschen Wegen. Lebensübergabe an den Herrn Jesus als Erlöser und Herr. Die Wiedergeburt und die Taufe in den Leib Christi durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Das öffentliche Bekenntnis unseres Glaubens. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Ein neues Leben in Christus, in dem wir unser altes Leben in den Tod geben. Und diese Grafik, wir gehen auf 3, Amalia. Szenario 3, bitte. Nochmal, für die rechte Hirnhälfte wieder was. 7 Schritte zur Bekehrung. Erstens, Erkenntnis. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Und das ist der entscheidende Anfang. Wenn der Heilige Geist dich davon nicht überzeugt, dann hilft alles nichts. Dann kannst du den anpredigen, bis der umfällt, bis das Blut aus den Ohren läuft. Es hilft ihm nichts. Er muss erkennen. Und das wirkt der Heilige Geist. Und wann wirkt der Heilige Geist? Wenn Gott ihn berufen hat. Und wann hat Gott ihn berufen? Wenn er erkannt hat, der tritt es nicht mit Füßen. Er nimmt es dankbar. 2, du musst glauben. Und der Glaube ist ein Geschenk, Gnadengeschenk Gottes. 3, du kehrst um. Du merkst, du gehst mit dieser verlorenen, verdammten Welt in die Verdammnis. Du musst umkehren. Du musst jetzt gegen den Strom schwimmen. 4, du übergibst dein Leben Jesus Christus. Du lebst nicht mehr für dich. 5, du wirst von Neuem geboren. Du wirst göttlicher Natur teilhaftig. Du bekommst den Geist der Sohnschaft. 6, du bekennst, dass du ein Kind Gottes bist. 7, du hast neues Leben und lebst ein neues Leben. Zusammenfassung, die Heilige Schrift macht deutlich, dass Wiedergeburt nicht ohne die Übergabe unseres alten Lebens an Christus geschehen kann. Es ist ein Akt der Buße und des Glaubens, durch den der alte Mensch im Glauben in den Tod gegeben wird und ein neues Leben in Christus beginnt. Aus seiner Kraft, gemäß seinem Willen. Dieses neue Leben ist ein Geschenk der Gnade, das mit der Hilfe des Heiligen Geistes auf Basis des Wortes Gottes verwirklichen. Amen. Geschwister, Amen. Produzieren, damit es jeder mitnehmen kann und möglicherweise weitergeben kann. Wir verabschieden uns an den Bildschirmen. Jetzt habe ich vielleicht doch ein paar Minuten überzogen, wenngleich wir deutlich nach 11 Uhr begonnen haben. Verzeih mir bitte und ich hoffe, es war ein Gewinn für dich und kein Verlust an Zeit. Und wir wünschen euch Gottes Gnade und Frieden und bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.